ich möchte eben nicht unbedingt den Fokus legen auf weniger von den Sachen, die die Menschen vielleicht gern haben, sondern ich möchte den Fokus legen auf mehr von den guten Sachen. Natürlich würde ich jetzt nicht empfehlen, jeden Tag eine Fleischkäsesemmel oder Salamisemmel zu essen und dazu eine Cola zu trinken. Aber wenn das gegessen wird, dann ist umso wichtiger, dass es mit Genuss gegessen wird, dass es an dem Tag jedenfalls nur irgendeinen Salat gibt oder ein gekochtes Gemüse.
Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gut zu wissen, dem Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung. Mein Name ist Julia Brader und heute geht es um Cholesterin. Österreich hat ein Cholesterinproblem, denn viele Menschen erkranken an den Folgen zu hoher Blutfettwerte. Und die sind vor allem die Konsequenz einer ungesunden Ernährung. Zugegeben, ein Döner oder eine Fleischkäsesemmel in der Mittagspause sind praktisch und schmecken gut. Auf Dauer sorgen sie aber dafür, dass unsere Blutgefäße verkalken. Warum man sich bei zu hohem Cholesterin aber trotzdem ab und zu ein solches Fertigprodukt gönnen darf und welche Rolle die genetische Veranlagung bei Hypercholesterinämie spielt, weiß Birgit Renkwalder-Brandl von der Fachhochschule Gesundheit in Innsbruck. Sie ist dort als Expertin für Ernährungswissenschaften in der Forschung und Lehre tätig und hat auch eine eigene Praxis als Diätologin in Imst. Bevor wir ins Gespräch starten, gibt es 5 Fakten rund um das Cholesterin, die gut zu wissen sind. Hypercholesterinämie, also ein zu hoher Blutfettwert, ist in Österreich weit verbreitet. Laut einer Studie des Instituts für höhere Studien erreichen nur 45% der 44- bis 57-jährigen Männer und 57% der Frauen die Zielwerte für das Gesamtcholesterin. Die Häufigkeit von Hypercholesterinämie ist altersbedingt. Sie nimmt mit steigendem Alter zu. Ein zu hoher Cholesterinspiegel ist ein wichtiger Risikofaktor für die Entwicklung einer Gefäßverkalkung, auch Atherosklerose genannt, die Folgeerkrankungen wie einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall verursachen kann. Der LDL-Zielbereich sollte bei 115 Milligramm pro Deziliter liegen. Bei mehr als 190 Milligramm pro Deziliter Gesamtcholesterinwert spricht man von Hypercholesterinämie. In der Regel ist eine erbliche Veranlagung die Ursache für zu hohe Blutfettwerte. Aber auch externe Faktoren wie eine schlechte Ernährung, mangelnde Bewegung oder Übergewicht sind häufige Auslöser. Guten Morgen, Birgit Renkwalder-Brandl. Danke fürs Kommen. Sie sind an der FHG in Innsbruck tätig. Was ist denn Ihre Funktion?
Guten Morgen. Ich bin im Bachelorstudiengang Diätologie. Ich bin für Lehre und Forschung tätig. Und nebenbei bin ich auch in Imst in einer selbstständigen Praxis als Diätologin. Mit dem Cholesterin bin ich sehr viel beschäftigt. Zum einen ist es Bestandteil meiner Lehre. Das Cholesterin, wenn das erhöht ist, gehört zu den Fettstoffwechselstörungen. Dafür gibt es eine eigene Lehrveranstaltung. Und natürlich im praktischen Bereich, in den Beratungssituationen, kommen sehr häufig Patientinnen und Patienten in die Praxis, die eben erhöhte Cholesterinwerte haben und in der Regel auch dann Angst vor möglichen Folgeerkrankungen, Schlaganfall, Herzinfarkt. Und die möchten das behandeln und deswegen kommen sie.
Wenn man das jetzt quantitativ betrachtet, wie viele Menschen leiden circa an zu hohem Cholesterin?
Das lässt sich gar nicht leicht beantworten, weil sie brauchen, um erhöhte Cholesterinwerte zu diagnostizieren, einen Blutbefund. Und wer geht zum Doktor? In der Regel Menschen, die schon etwas älter sind und die bereits krank sind. Junge Menschen, die sich gesund fühlen, gehen meistens gar nicht zum Arzt. Aber prinzipiell ist Hypercholesterinämie, also ein zu viel an Cholesterin im Blut, in der Gesellschaft schon relativ weit verbreitet. Also man kann auch feststellen, dass das in den letzten 40 Jahren stark zugenommen hat mit dem sich Abwenden von immer selber frisch kochen und vermehrten Konsum von Fertigprodukten sind alle Zivilisationserkrankungen gestiegen. Also das ist das Übergewicht, der hohe Blutdruck, die Gicht, das hohe Cholesterin, metabolisch assoziierte Lebererkrankungen, was so die Leute oft als Fettleber bezeichnen. Also das ist alles mehr geworden in den letzten 50 Jahren.
Das betrifft jetzt auch jüngere Leute gleichermaßen wie ältere?
Ja, genau. Also junge Menschen gehen jetzt in der Regel nicht häufig zum Doktor und deswegen bleiben auch mögliche erhöhte Werte oft unerkannt. Weil wenn ich es nicht untersuche, dann sehe ich es auch nicht.
Was ist jetzt Cholesterin genau?
Cholesterin ist eine fettähnliche Substanz. Die finden wir im tierischen und im menschlichen Organismus. Cholesterin ist prinzipiell was ganz Notwendiges, deswegen produziert es der Körper auch selber. Das heißt, 80-90% von dem Cholesterin, was wir im Körper haben, machen wir selber. 10-20% machen die Nahrung aus. Und das Cholesterin brauchen wir, dass die Zelle geschmeidig ist, dass sie gut funktioniert. Wir brauchen das Cholesterin für die Produktion von Steroidhormonen. Wir brauchen das Cholesterin für die Produktion von Galle, also dass wir dann Fett verdauen können. Wir brauchen Cholesterin für Vitamin D. Also es hat ganz, ganz viele Funktionen und ist jedenfalls ein wichtiger Stoff. Nur ungünstig ist, wenn das zu viel wird und wenn die Leber nicht mehr richtig arbeitet und das Cholesterin nicht mehr gut ausscheidet.
Was sind jetzt da die Grenzwerte, auf die man achten muss? Ab wann ist das Cholesterin zu hoch?
Wenn Sie sagen Cholesterin, dann muss man mal den Blutbefund anschauen. Also wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer zu Hause einen aktuellen Befund auf Papier daheim haben, dann können Sie mal schauen, da finden Sie in der Regel drei Werte. Einer, der heißt Cholesterin oder manchmal steht auch Gesamtcholesterin da. Da ist so prinzipiell die Empfehlung unter 200. Jedoch, dieses unter 200 gilt für gesunde Menschen, die keine Begleiterkrankungen haben. Und je mehr zusätzliche Erkrankungen jemand hat, zum Beispiel einen hohen Blutdruck oder einen Diabetes, dann werden diese Grenzwerte nach unten gefahren. Was uns besonders interessiert in der Medizin, ist der LDL-Cholesterinwert. Das hat schon oft jemand gehört, wahrscheinlich mit der Bezeichnung, das ist das böse Cholesterin oder das schlechte Cholesterin. Das ist dafür zuständig, dass wir Gefäßverkalkung kriegen, wenn wir von dem zu viel im Blut haben. Und dann gibt es noch das HDL-Cholesterin. Da hat man früher oft gesagt, das hab dich lieb. Das wird mittlerweile nicht mehr so sehr betrachtet, weil da ja auch Störungen vorstellig sein können, wenn das sehr hoch ist. Also wir konzentrieren uns auf das LDL und das soll unter 150 sein. Und wenn auch da wieder Begleiterkrankungen sein, wird es immer weiter reduziert, im schlimmsten Fall auf unter 50. Und das ist aber nur mehr mit Medikamenten möglich.
Merkt man denn einen zu hohen Cholesterinwert in Erscheinung irgendwelcher Symptome oder ist das wirklich nur, wenn man Blut abnimmt, an dieser Messung zu erkennen, dass der Cholesterinwert vom LDL zu hoch ist?
Also in der Regel merken Sie es tatsächlich nur, wenn Sie Blut abnehmen lassen. Also Cholesterin, wenn die Werte erhöht sind, Sie haben keine Symptome. Also das tut nicht weh oder wie einen hohen Blutdruck, den merkt man oft, dass man im Kopf ein komisches Gefühl hat oder dass so eine Brustenge ist oder vielleicht auch ein bisschen ein Schwindel. Aber das Cholesterin spüren Sie gar nicht und damit sind wir wirklich auf einen Blutbefund angewiesen, dass man weiß, es ist notwendig, etwas zu tun.
Sie sagen, es ist notwendig, etwas zu tun. Was würde denn passieren, wenn man gar keinen Befund bekommt oder auch nach dem Befund keine weiteren Schritte einleitet und das einfach schleifen lässt?
Das kann man natürlich auch nicht verallgemeinern. In der Medizin redet man relativ oft von einer Wahrscheinlichkeit. Also wenn jemand hohe Cholesterinwerte hat und möglicherweise noch ergänzend eine schlechte genetische Prädisposition, also eine familiäre Veranlagung, dann hat dieser Mensch ein höheres Risiko für einen Herzinfarkt oder für einen Schlaganfall. Anfall oder generell koronare Herzerkrankungen. Also das sind Erkrankungen, die die Gefäße rund ums Herz betreffen. Das muss aber nicht sein. Also die Wahrscheinlichkeit ist hoch, aber es gibt immer wieder Ausnahmen. Deswegen kann man jetzt nicht sagen, wenn der Wert so ist, dann ist 100% das Ergebnis X zu erwarten. Aber ich würde auf alle Fälle dann Maßnahmen einleiten.
Und welche Maßnahmen sind das? Wie kann man ohne Medikamente das Cholesterin mal im ersten Schritt senken?
Also wir in der Diätologie legen ganz einen großen Wert darauf, den Menschen als Ganzes zu sehen. Da gibt es das biopsychosoziale Modell. Das heißt, ich schaue mir an, wie geht's dem Menschen, wie lebt der Mensch, was isst der Mensch, was trinkt der Mensch, wie viel Stress hat dieser Mensch, wie ist sein Umfeld. Und dann eruiert man einmal alle Parameter, die Einfluss auf das Cholesterin haben. Als Diätologin möchte man meinen, das Erste, was sie sagt, wäre wenig Cholesterin essen. Das ist aber gar nicht korrekt. Also das Nahrungskolesterin spielt gar keine große Rolle beim Blutcholesterin, sondern die Art von Fett, die ich insgesamt esse. Und da weiß man, dass zu viel von Transfetten, die sind zum Beispiel so in Plundergebäck, Blätterteig, Chips und so weiter, oder auch von gesättigten Fetten, die sind viel in Fleisch und Wurstwaren, wobei die Wurstwaren das größere Problem sein und auch Fertigprodukte, dass die ganz eine große Rolle spielen. Also es geht wirklich darum, von diesen Lebensmitteln, die schlechte Fette haben, weniger zu essen und gegensätzlich mehr gute Fette, Nüsse, zum Beispiel bei uns in Österreich die Walnüsse, oder auch gute Öle, zum Beispiel das Leinöl, das Olivenöl, das Rapsöl. Das sind sehr hochwertige Öle. Auch das Hanföl kann man zum Beispiel gut empfehlen. Und dann zusätzlich möglichst viel Gemüse essen. Also speziell das grüne Gemüse wie Brokkoli, Lauch, Rucola, Spinat, Kohlgemüse. Es ist extrem gesund und hat sehr viele Stoffe drinnen, die uns helfen, die Leber zu aktivieren, dass die gut arbeiten kann. Die helfen uns, das Cholesterin zu binden und mit dem Stuhlgang auszuscheiden und deswegen nicht nur weniger von Fett, sondern auch mehr von Ballaststoffen, mehr von guten Fetten, mehr gute Kohlenhydrate.
Also per se Fett verteufeln kann man nicht. Man muss unterscheiden, was für fetthaltige Lebensmittel bzw. welche Fette diese enthalten.
Genau. Also Fett ist nicht gleich Fett. Das möchte ich ganz stark betonen. Es gibt wirklich viele wunderbare Fette, die total eine gute, entzündungshemmende Wirkung auf den Körper haben. Also da zum Beispiel das Leinöl oder das Algenöl, die sind reich an Omega-3. Fetten. Das wäre ganz, ganz gut, wenn man das wirklich möglichst jeden Tag essen würde. Und ich habe vorher gesagt, es geht um den ganzen Menschen. Das heißt, ich muss in der Anamnese auch schauen, wie geht's dem Menschen. Berichtet mir der Mensch von ganz viel Stress, dann muss mir als Therapeutin auch klar sein, dass wir mal über den Stress reden müssen oder dass er vielleicht auch nur zu einer Psychologin, zu einem Psychologen gehen soll, dass man da mal schaut, wie kann ich denn im Tagesverlauf auch den Stress ein bisschen reduzieren. Die Personen, die einen hohen Blutdruck haben, die kennen das, oder auch die Personen, die einen Diabetes haben und regelmäßig Blutzucker messen, die wissen, dass wenn die Stress haben, wenn es denen psychisch nicht so gut geht, dann steigt der Blutdruck, dann steigt der Blutzucker. Die können das direkt messen. Der Patient mit den hohen Cholesterinwerten kann das nicht. Aber da ist das Gleiche der Fall, also der Körper reagiert. Und was wir uns auch klar machen müssen, sehr viele von uns haben mittlerweile einen sitzenden Beruf. Wenn Sie jetzt einmal an die Steinzeit denken, wenn Sie da Gefahr erlebt haben und flüchten haben müssen, da hat Ihnen der Körper von der Leber Zucker und Fett in die Blutbahn geschleust, dass Sie schnell weglaufen können. Und der Mensch funktioniert heute nur ganz gleich wie der Höhlenmensch. Und wenn ich jetzt mit Ihnen da sitze und Sie machen jetzt irgendeinen Fehler und ich würde Sie jetzt theoretisch schimpfen und Sie würden ganz nervös werden, dann produziert Ihr Körper wieder Hormone, die machen, dass aus der Leber Fett und Zucker in die Blutgefäße geht. Aber Sie müssen jetzt sitzen bleiben, weil Sie da mit mir ein Interview haben. Und ich schimpfe Sie und bin gemein. Und das führt dazu, dass auch das Cholesterin ansteigt, dass der Blutzucker ansteigt, dass der Blutdruck ansteigt. Und weil Sie keine Möglichkeit haben zu flüchten, verbleibt das alles im Blut. Dann wäre nach dieser Stresssituation wichtig, dass Sie die Möglichkeit haben, wieder zu entspannen. Und da wäre jetzt die einfachste Variante, zu atmen. Ich tue ganz tief in den Bauch hineinschnaufen. Ich tue ganz bewusst jetzt eine Pause machen oder ganz bewusst nach dieser negativen Situation. Ich verlasse die Situation und gehe einmal über die Stiegen hoch und runter oder ich gehe in die Teeküche und trinke einen Schluck. Mich einfacher wieder ein bisschen beruhigen, das fehlt uns. Und das ist auch ein Grund, warum viele Menschen schlechte Werte haben, weil sie zu wenig dann auf die psychische Gesundheit schauen. Also man kann nicht nur sagen, das Essen alleine ist es oder arbeitet die Schilddrüse auch nicht gut oder haben sie eine Lebererkrankung oder haben sie Medikamente, die sie nehmen müssen. Das muss ich mir alles in der Praxis anschauen und dann mit Ihnen gemeinsam schauen, wo gibt es Sachen, die man ernährungstherapeutisch verändern kann. Dann schauen, sehen Sie da auch die Möglichkeit, das tatsächlich zu tun? Und wenn nicht, dann wird es schon auch nötig sein, wahrscheinlich ein Medikament zu nehmen. Aber das wird dann der Arzt oder die Ärztin verordnen.
Und was sind das für Medikamente?
Da gibt es ganz unterschiedliche Stoffklassen. Die bekanntesten sind die Statine. Die sind am weitesten verbreitet, die sind hochpotent, das heißt, die funktionieren auch sehr, sehr gut. Der Endpunkt ist, dass einfach Menschen, die diese Medikamente nehmen, später sterben, die haben ein längeres Leben und auch die Lebenszeit ist besser, als wie wenn sie das nicht genommen hätten und dann von mir aus einen Schlaganfall kriegen und danach geistig oder körperlich eingeschränkt sind. Wenn der Arzt sagt, es besteht eine Notwendigkeit, dieses Medikament zu nehmen, dann würde ich es auch nehmen und wenn sie merken, ich vertrage es nicht gut, dann sollten sie als betroffene Person das auch mit dem behandelnden Arzt kommunizieren und man kann auch das Medikament wechseln. Aber ich möchte nochmal betonen, auch wenn Sie ein Medikament kriegen, ist trotzdem wichtig, dass wir uns das Essen anschauen und es ist auch trotzdem wichtig, dass wir schauen, wie haben Sie einen Umgang mit Stress, wie haben Sie Umgang mit Bewegung und da mögliche Veränderungen gemeinsam zu eruieren, die für den Menschen umsetzbar sind.
Und wenn man jetzt solche Medikamente verschrieben bekommt, ist das dann etwas, was man ein Leben lang zu sich nehmen muss?
Also es gibt schon Personen, die ihren Lebensstil massiv massiv ändern, die dann ohne die Medikamente auskommen. Das ist aber die absolute Minderheit. Die meisten müssen das schon lebenslänglich nehmen. Und da muss man natürlich auch dann immer schauen, Vorteile, Nachteile, wie alt ist jemand. Also mit 50 muss man auf alle Fälle die Medikamente nehmen, wenn man hohes Cholesterin hat, weil dann hat man noch eine lange Lebenszeit vor sich. Mit 80 muss man vielleicht nicht mehr anfangen, Statine zu nehmen. Aber das ist dann Arztsache. Also Medikamente sind immer Arztsache.
Wir haben jetzt darüber geredet, was für Ursachen ein zu hoher Cholesterinwert haben kann. Also wir haben Stress angesprochen, wir haben die Ernährung angesprochen und gewisse Vorerkrankungen. Welche Rolle spielt denn die genetische Prädisposition?
Schon eine große. Wir können sagen, Menschen, die eine genetische Prädisposition haben, die werden mit größerer Wahrscheinlichkeit Medikamente brauchen. Die kriegen auch manchmal nochmal andere Medikamente, also die Antikörpertherapie. Trotzdem ist es ergänzend wichtig, dass auch wieder die Bewegung und das Essen passen und die Entspannung.
Sie haben erwähnt, dass beim Essen vor allem Gemüse, vor allem grünes Gemüse gesund ist. Mhm. Gibt es denn irgendein Lebensmittel oder ein Produkt, das ein No-Go ist, wenn man einen zu hohen Cholesterinwert hat?
Meine Berufsgruppe wird oft mit Verboten in Verbindung gebracht. Und wir wollen aber gar nichts verbieten, weil ein Verbot macht ein Lebensmittel oder ein Produkt einfach nur viel, viel interessanter, wie wenn ich zu Ihnen sage, denken Sie nicht an einen rosaroten Elefant, dann werden Sie mit Sicherheit an einen rosaroten Elefant denken. Oder wenn eine Packung M&M's ausschüttet und da sind 5 Kinder und ich sage, ihr dürft alle M&M's essen, aber die roten dürft ihr nicht essen, dann wollen Sie am liebsten die roten. Wir sprechen keine Verbote aus. Wir bemühen uns in Absprache mit den Patienten zu schauen, welche Lebensmittel können reduziert und welche bevorzugt gegessen werden. Natürlich würde ich jetzt nicht empfehlen, jeden Tag eine Fleischkassemmel oder Salamisemmel zu essen und dazu eine Cola zu trinken. Aber wenn das gegessen wird, dann ist umso wichtiger, dass es mit Genuss gegessen wird und dass man sich dann freut und dass es einem schmeckt. Weil sie können nichts Schlechteres machen, als etwas zu essen, wo sie schon instinktiv das Gefühl haben, das ist nicht gut. Und wenn sie es dann essen und dann ein schlechtes Gefühl haben, dann haben sie sich trotzdem doppelt geschadet, weil dann haben sie einmal quasi diese schlechten Fette konsumiert und die schlechten Kohlenhydrate und dann haben sie noch Stresshormone produziert und Insulin und Cortisol und Adrenalin, was dann einfach doppelt und dreifach schlecht wirkt. Und wenn sie sagen, ich habe halt einfach Lust auf eine Fleischkassemmel, ich esse halt eine Fleischkassemmel und gut ist, dann ist der Schaden auch überschaubarer.
Also die Menge macht auch das Gift.
Die Menge und der Umgang damit, gell, wie ich mich fühle bei dem Essen, wie es mir nach dem Essen geht, das sind ganz, ganz relevante Sachen. Ich möchte eben nicht unbedingt den Fokus legen auf weniger von den Sachen, die die Menschen vielleicht gern haben, auf die sie nicht verzichten wollen, sondern ich möchte den Fokus legen auf mehr von den guten Sachen. Gell. Also, dass es dann jedenfalls an diesem Tag auch nur ein paar Walnüsse gibt oder andere Nüsse, dass es an dem Tag jedenfalls nur irgendeinen Salat gibt oder ein gekochtes Gemüse.
Man hört ja recht oft, dass Butter und Sahne eher in Maßen konsumiert werden sollte und viele greifen dann vielleicht aus Verzweiflung zu gewissen Butterersatzprodukten. Was halten Sie denn davon?
Also ich denke, Sie haben das jetzt schon ganz richtig gesagt, in Maßen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in der Früh ein Butterbrot mit Marmelade essen will oder ein Honigbrot mit Butter, dann ist das völlig legitim. Also diese, sagen wir mal, 20 Gramm Butter, das wäre so ein Hotelpackungsbutterstück, dass Sie ein Gefühl für die Menge haben, das ist völlig legitim. Davon wird niemand einen Herzinfarkt kriegen. Und diese Menge dann mit einer schlechten Margarine auszutauschen, davon haben sie auch nicht wirklich viel. Man könnte vielleicht bevorzugen, dass die Butter eine heimische Heumilchbutter ist, weil da gibt es Untersuchungen, die zeigen, wenn die Tiere gut gefüttert werden und wenn die Tiere sich natürlich bewegen dürfen, dann hat auch das ganze Produkt, was das Tier hergibt, auch eine bessere Fettsäurezusammensetzung. Wenn eine Butter, dann eine gescheite Butter. Und dann im Tagesverlauf, dass ich zum Kochen dann ein Öl verwende, dass ich für einen Salat ein Öl verwende und wenn ich zum Beispiel am Abend noch einmal eine kalte Jause isse und nichts Warmes koche, dass ich dann vielleicht nicht nur Butter unter die Wurst gebe, sondern vielleicht einen Senf oder einen Gren oder einen Topfenaufstrich, einen Hüttenkäse, einen Frischkäse. Also gibt es ja eine Bandbreite.
Und was für Öle sollte man am besten verwenden?
Also das Olivenöl, das ist vermutlich den meisten gut bekannt und das ist auch eines der empfehlenswertesten Öle. Das können Sie für jeden Salat verwenden. Sie können das auch verwenden, wenn Sie zum Beispiel Gemüse in Öl anschwenken. Zum Frittieren von einem Wiener Schnitzel ist nicht geeignet, aber Sie können da auf alle Fälle ein Gemüse abbraten oder die Nudeln drin schwenken. Das passt jedenfalls. Wäre einfach wichtig, darauf zu schauen, die Pfanne nicht zu heiß zu machen oder den Topf. Und sobald das Öl anfängt zu rauchen, ist nicht mehr empfehlenswert zu konsumieren.
Dann muss man es wegschütten.
Dann sollte man es weg tun, ja. Es gibt aber eigene Bratöle in jedem Supermarkt, also vom Supermarkt bis zum Discounter mittlerweile. Die heißen auch Bratöl. Die sind explizit für zum Beispiel Bratkartoffeln dann geeignet zum heiß anbraten oder frittieren. Und sonst für die alltägliche Küche ist Rapsöl eine gute Option, weil es auch ein paar Omega-3-Fette hat, weil es gut erhitzbar ist und geschmacksneutral.
Jetzt hört man schon auch immer wieder, dass man, wenn man an zu hohem Cholesterin leidet, dass man dann bestimmte andere Öle pur zu sich nehmen soll, wie eine Art Multivitamin-Extrakt. Was eignen sich da für Öle und macht es denn überhaupt Sinn? Weil man würde ja jetzt meinen, mehr Öl, vor allem ohne irgendwelches Gemüse dazu, würde dann eher dem Cholesterin schaden.
Ich würde jetzt nicht einen Löffel Rapsöl nehmen, weil das können Sie ja gut im Kochalltag verwenden. Aber zum Beispiel das Leinöl, das wäre jetzt für uns in Österreich das hochwertigste Öl, was überhaupt verfügbar ist. Das hat wahnsinnig viele Omega-3-Fette und diese könnte man tatsächlich, wie Sie es beschrieben haben, wie Medizin einen Löffel davon täglich nehmen, aber Sie müssen das nicht so nehmen, sondern Sie können das auch zum Beispiel in ein Müsli reintun oder wenn Sie am Abend Schälferler kochen, also Pellkartoffeln, und Sie machen da einen Topfenaufstrich dazu, dann können Sie es in den Topfen reintun. Das wäre auf jeden Fall günstig. Es hat zu viele gute Fette, also es würde das Cholesterin senken, vor allem dann noch in Verbindung mit Gemüse. Das wäre ganz, ganz positiv.
Und wo bekommt man jetzt so ein Leinöl?
Überall, also mittlerweile in jedem Geschäft. Wenn Sie sich eines kaufen, dann würde ich Ihnen empfehlen, dass Sie schon im Geschäft aufs Ablaufdatum schauen. Das Ablaufdatum sollte möglichst in weiter Zukunft sein. Und wenn Sie es dann mit heimnehmen, dass Sie es im Kühlschrank lagern und dass Sie wirklich jeden Tag einen Löffel nehmen.
Wir haben jetzt auch schon ein paar Rezeptideen angesprochen. Was sind denn Ihre 2 bis 3 Empfehlungen für Menschen, die einen zu hohen Cholesterinwert haben?
Unter den Fleischgerichten würde ich Ihnen auf alle Fälle ein heimisches Tier empfehlen. Sie können sich selber aussuchen, ob das ein Rind, ein Kalb, ein Wild oder ein Geflügel sein soll. Wichtig ist einfach, dass Sie dann eine gute Beilage haben, zum Beispiel Erdäpfel. Sie können auch selber zum Beispiel Semmelknödel machen. In die Semmelknödel könnte man ein bisschen Haferkleie hineingeben, dass es dann den Stuhlgang unterstützt und auch das Cholesterin senkt. Ein Gemüse dazu. Sie können sagen, ich mache einen Brokkolisalat dazu mit Olivenöl und Zitronensaft oder Karotten-Kohlrabi-Gemüse mit ein bisschen Olivenöl und Petersil drauf. Das wäre sehr gut, wenn Sie was Vegetarisches möchten. Dann zum Beispiel die Pellkartoffel, die wir schon gehabt haben, oder jetzt, was ganz beliebt ist bei den jungen Menschen, diese ganzen Bowls mit Quinoa oder Hirse, Amaranth oder Buchweizen oder einfach nur Reis, ein bisschen an Brokkoli, ein bisschen an Lauch, einfach was Ihnen schmeckt. Ja, aber wichtig ist, gutes Öl, viel Gemüse, dann gleicht der Körper das wieder aus.
Vielen Dank fürs Gespräch, danke fürs Kommen, alles Gute.
Vielen Dank für die Einladung.
Gefällt euch unser Gut-zu-wissen-Podcast? Dann teilt ihn, liked ihn und bewertet ihn in eurer App.
Das war Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.